Servus. Nach der Aufnahme noch eine kleine Anmerkung von mir. Wir sprechen im Podcast ja jetzt gleich darüber, was es sonst noch gibt bei Bissl Hockey, die 10 Minuten Eishockey, die ihr ja jetzt gleich in der längeren Version dann auch hört, die an allen Wochentagen rauskommen, immer zur Mittagspause unser Podcast und natürlich die Best of Seven. Jeden Freitag normalerweise, also einmal in der Woche, so eine Kolumne zur Eishockeywoche, wo wir ein bisschen über den Tellerrand schauen. Und wir erzählen euch das jetzt. Ihr seid vielleicht noch keine Abonnenten, aber ich habe in die Shownotes auch den Link zu der aktuellen Best of Seven gepackt. Also das ist ein freier Link, den könnt ihr klicken, dann könnt ihr den lesen und euch davon überzeugen, ob ihr ja vielleicht einsteigen wollt bei steady.de/bisselhockey und eben ab 2,50 Euro im Monat dann diese Best of Seven einmal in der Woche lesen wollt und die 10 Minuten Eishockey dann an allen Wochentagen hören könnt. Die Frage, wollt ihr das? Die Antwort, ja, natürlich wollt ihr das. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und der Schwickerrad hat den 11.11. gut überstanden.
Ja, sehr gut, muss ich sagen. Ich war ja auch arbeiten. Ich sogar in Köln und dann waren da um mich herum die ganzen Leute, liefen dann so bärenlang und machte diese fiese Anführungszeichen-Geste. Nee, ich war Hardworking-Kollege. Nee, da liefen dann so Astronauten und Krankenschwestern und Bären und Affen und alles lief da so an mir lang. An mir vorbei. War schön.
Ja, so ist das. Ist es immer so in Köln oder nur an bestimmten Tagen?
Nee, immer so. Ja.
Okay, heute ein bisschen mehr als 10 Minuten Eishockey. Das ist die einzige Möglichkeit für uns, diese Woche ein bisschen längeren Podcast aufzunehmen. Deswegen hören den auch alle, die 10 Minuten Eishockey abonniert haben, kriegen die natürlich wie immer in der Mittagspause schon serviert. Alle anderen kriegen ein bisschen später. Und alle anderen, die also die 10 Minuten Eishockey nicht abonniert haben, also nicht mindestens Stammgast in der Bissl Hockey Fankurve sind, dürfen das natürlich werden.
Sollten sich schämen.
Genau. Erstens das, genau, sollten sich schämen und dürfen auch diesen Podcast supporten. Jeden Tag, also zur Mittagspause, an allen Wochentagen besser gesagt, gibt es dann die 10 Minuten Eishockey, unsere Eishockey-Nachrichten oder alles, was halt so passiert. Nachrichten ist ein bisschen zu trocken, würde ich sagen. Nachrichten sind es eigentlich gar nicht.
Ja, würde ich auch sagen.
Steady.de/bisselhockey. steady.de/bisselhockey. Da also ab 2,50 im Monat lohnt sich auf jeden Fall. Denn am Freitag gibt es auch immer die Best of Seven. Eine schöne Eishockey-Kolumne, die mittlerweile ich komplett allein schreibe, weil ihr merkt, dass die Texte werden immer länger. Also das bin ich, der die schreibt. Nee, also Bernd auch diese Woche was geschrieben zur Weltmeisterschaft der Frauen, die möglicherweise 2026 in Deutschland stattfindet. Keine Doppel-WM. Wir schauen da immer auf die Spiele der Woche, auf den Hit der Woche. Schauen so ein bisschen über den Tellerrand. Ne? Nicht unbedingt auf
3x3 war das große Thema.
3x3 war das große Thema, genau, haben wir kurz an meinem Podcast besprochen. Ja. Die 10 Minuten Eishockey nicht abonniert haben, haben das gar nicht mitbekommen, aber wir haben darüber gesprochen, 3x3, das könnte olympisch werden. Also Bernd hat auch gerechnet, 3 mal 3 ist 4.
Das war stark, oder?
Ja, ganz stark. Da hast du noch ein bisschen gesungen dazu, wie Pippi Langstrumpf. Ich mach mir die Welt. Ja, egal. Also, wenn man.
Übrigens, ganz kurz, das war auch in dieser Kolumne drin. Es gab jetzt aktuell, vergangene Woche, gab es ein Südamerika-Turnier in Brasilien, nämlich 3x3 der Frauen. Und da hat die IHF auch Videos zu hochgeladen. Und das haben wir da auch verlinkt. Also könnt ihr euch mal angucken, wie das aussieht. Das ist denn eben nicht so, dass Cross-Eyes gespielt wird. Also quasi wie bei den Kindern, wie man das vom Training oder von den Spielen kennt, bei den Bambini. Sondern da wird einfach eine kleine Reißfläche aufgebaut. Und ich habe mir das Video mal angeguckt. Also jetzt nicht komplett die 2 Stunden, aber ich habe es ein bisschen angeguckt. Und ja, sieht schon verrückt aus. Das ist so ein bisschen Eishockey in klein quasi.
Ja, aber trainieren, also wieder beim Thema Eishallenmangel, trainieren kannst du es natürlich dann schon Cross-Eis, weil es ungefähr die gleichen Maße sind. Also da könntest du dann, wenn du das spielst, natürlich dann mit mehr Leuten parallel, vielleicht auch mit zwei Mannschaften.
26 bei 18, ne? Glaube ich, ne?
Ja, ja. Genau. Ja. So ungefähr. Rechnen wir das mal aus. Ja, was ist das? 795. Oh. Kleiner Rundumschlag durch das deutsche und internationale Eishockey ist heute geplant, deswegen auch länger als die 10 Minuten, die ihr sonst von uns kennt. Fangen wir mit dem Deutschland-Cup an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe von den Männern gar nicht so viel gesehen. Natürlich die Spiele, logisch, aber so das Drumherum. Ich habe mich eher auf die Frauen konzentriert. Fangen wir vielleicht mal mit mit den Männern an, oder? In dem Fall. Und Ergebnisse waren natürlich nicht so, wie man sich das vorstellt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe vorher gesagt, sie sind Favorit und müssen Favorit sein. Bleibe ich auch dabei. Das war eigentlich die Favoritenstellung. Es ist immer noch mal was anderes, internationales Eishockey. Mannschaften kommen mit Tempo, aber gegen Dänemark zu verlieren, die halt mit einer Mannschaft größtenteils aus den Spielern ihrer Liga da antreten, dann da musst du Favorit sein als ein gestandenes Team aus DEL-Spielern. So.
Ja, ich finde aber auch gar nicht nur die Ergebnisse. Ich fand, insgesamt war das einfach kein guter Eindruck. Und klar, jetzt kamen natürlich noch die Eisprobleme hinzu, die das noch irgendwie verstärkt haben, diesen schlechten Eindruck. Aber am krassesten fand ich eigentlich, wie wenig die darauf eingestellt waren, hart zu spielen. Oder sagen wir mal so, wie wenig die darauf eingestellt waren, gegen harte Gegner zu spielen. Also im Dänemark-Spiel kann man auch sagen, ja, das war das erste Spiel, da lief auch ein bisschen was schief. Gerade dieses erste Tor da, wo Andi Eder den Puck da quasi ins eigene Tor reinwischt. Da war natürlich auch ein bisschen unglücklich. Aber im zweiten Spiel waren sie halt klar unterlegen, weil die Slowaken richtig Gas gegeben haben, auch so körperlich. Und da war die deutsche Mannschaft nicht drauf eingestellt. Und ja, ich verstehe natürlich, der Deutschland Cup ist keine WM und er ist recht nicht Olympia. Aber das sind auch keine klassischen Testspiele. Das ist schon ein wichtiges Turnier für den DEB, gerade auch so vom Drumherum, von den Sponsoren her, von der Aufmerksamkeit her. Und dafür war das schon relativ dünn, was die gezeigt haben, fand ich.
Ja, und also es gibt nicht mehr so viele Möglichkeiten, sie auch anzubieten für die Olympischen Spiele. Ne? Also es gibt halt einfach nicht so viele Pausen. Natürlich Weltmeisterschaft, aber auch da wissen wir, die in den Playoffs lang dabei sind, sind in der Testphase, der Vorbereitungsphase bei der Weltmeisterschaft gar nicht mit dabei. Die sind dann bei der WM mit dabei, aber es ist halt nur noch diese eine Weltmeisterschaft dazwischen. Ja, zwischendrin mal Fenster, ja, Länderspielfenster, wo du testen kannst, aber so viel Zeit ist da einfach nicht mehr. Insofern ist es im Hinblick auf diese Olympischen Spiele, wo da alle, die da auf dem Eis mal mit dabei sein wollen, schon ein sehr, sehr wichtiges Turnier auch gewesen.
Ja, und vor allem wissen wir ja, dass gar nicht so viele Plätze frei sind. Du kannst ja davon ausgehen, dass die meisten Berliner, die jetzt nicht dabei waren, schon ihren Platz relativ sicher haben, wenn sie denn fit bleiben. Dazu kommen natürlich die ganzen Nordamerika-Profis. Dazu kommen auch Leute wie so Dominik Cahun oder was, der in der Schweiz spielt. Also, und dann so ein Marc Michaelis wird ja wahrscheinlich auch dann dabei sein. Also da sind nicht, es ist ja nicht so, als würde Harold Kreis sagen, ich habe hier ein leeres Blatt Papier und zeigt mal Leistung, dass ich euch draufschreibe, sondern ich weiß jetzt keine genaue Zahl, aber sagen wir mal so, mehr als 5, 6, 7 Plätze werden da nicht mehr frei sein. Und gerade Leute, die diesen Deutschland-Cup hätten nutzen können, um sich ein bisschen mehr ins Gespräch zu bringen, finde ich, haben es nicht so wirklich genutzt.
Ja. Also kannst du wirklich sagen, NHL plus 6, 7, 8 sind fix auf jeden Fall. Ja, und dann landen wir halt bei den 5 plus X, die noch frei sind. Ja, viel ist es wirklich nicht mehr. Stimmt.
Ja. Ich meine, gut war natürlich der Abschluss. Das war auch wichtig. Und du hast auch gemerkt, da war eine ganz andere Körperspannung drin beim Spiel gegen Österreich. Von der ersten Minute an war die deutsche Mannschaft anders. Und kannst du davon ausgehen, dass sie sich vorher gesagt haben, oder dass Harold Kreis ihnen auch gesagt hat, Leute, so verabschieden wir uns hier nicht. Weil hier sind Leute gekommen, die extra anreisen für Tage. Hier ist das Fernsehen da. Medien sind mehr da als bei sonstigen Eishockeyspielen. Jetzt verabschiedet euch mal ordentlich. Und das haben sie dann auch gemacht. Klar, auch nicht überbewerten. Österreich hatte auch nicht seine Top-Mannschaft bei. Aber so ein 6-0 fand ich dann schon ganz anständig.
Was sagst du zu den Zuschauerzahlen? Also ich habe gestern gesagt, schon ein bisschen enttäuschend. Ich finde, am Wochenende muss das ausverkauft sein. Oder mit 4.200. Das kann man schon erwarten, dass es am Samstag und am Sonntag voll ist.
Ja, noch überraschender fand ich eigentlich die Donnerstagswerte, ne? Da hatten die Männer unter 2.500 und das finde ich schon extrem krass, weil diese Mannschaft hat ja schon in den letzten Jahren eigentlich sich relativ viel Kredit aufgebaut beim Publikum. Landshut ist eine Eishockeystadt, ist auch umgeben von anderen Eishockeystädten und da hast du das generelle Publikum, was halt immer zum Deutschlandcup kommt, also dafür fand ich schon wenig. Klar, jetzt muss man sagen, es sind vielleicht auch ein bisschen viele Spiele an einem Ort in sehr kurzer Zeit, also dass da nicht jeder Lust hat, sich irgendwie 10 Spiele anzugucken in 4 Tagen, verstehe ich auch. Trotzdem, deutsche Eishockey-Nationalmannschaft seit Monaten das erste Spiel und dann kommen nicht mal 2.500 in der richtigen Eishockeystadt. Fand ich enttäuscht.
Ja, und also ich habe auch von Leuten gehört, die jetzt, was ich aus Rosenheim, aus Ingolstadt, aus München natürlich, aus
Freiburg,
dann Straubing,
für die nicht.
Ja, genau, Freiburg, ja, da gekommen sind. Und also, ja, da, wie gesagt, da sind viele Eishockeystädte in der Nähe oder zumindest so nahe, dass du hinfahren kannst. Ja, ich fand es auch komisch, dass am Samstag dann bei den Männern ausverkauft war und also dann nochmal über 1.000 mehr da waren als bei den Frauen. Also wie gesagt, das ist so, da geht es aber auch so ein bisschen darum, was hast du für ein Mindset, ja? Und also das ist jetzt, hat jetzt nichts mit Eishockey zu tun, sondern ich finde, egal in welchem Alter, sollte man sich für andere Sachen so ein bisschen öffnen und schauen, ob andere Sachen auch mal taugen und nicht sagen, ja, Frauen-Eishockey ist nichts für mich, sondern einfach mal anschauen und dann kann ich danach mir immer noch ein Urteil bilden oder sagen, ja, mache ich mal wieder oder mache ich nicht mehr oder was weiß ich. Also da geht es jetzt gar nicht darum, um das Sportliche, sondern eigentlich wie gehe ich durchs Leben? Ein bisschen Psychologie vielleicht eher.
Ja, gebe ich dir grundsätzlich recht. Ich fand trotzdem, dass mehr als 3.000 Zuschauer schon anständig
waren. Das natürlich. Ja. Und umgekehrt, ist es für die Frauen natürlich sensationell, ne? Also vor 1.000, 2.000, 3.000 Leuten zu spielen, überragend. Ja, da sind Spielerinnen mit dabei, da waren ja teilweise 15-, 16-Jährige mit dabei. Für die war das ein Riesenerlebnis. Da sind 1.000 natürlich schon viel, da wären 100 schon viel. Ja, und 1.000 ist natürlich Wahnsinn, wenn sich da richtig was rührt. Und übrigens, das ist auch noch so ein Punkt, wenn wir schon bei den Frauen sind, den ich gestern, ich will nicht sagen vergessen habe, aber vielleicht so ein bisschen unter den Tisch habe fallen lassen. Schon auch schön zu sehen, dass da so 15-, 16-Jährige nachkommen und da auch mitspielen können. Meine Theorie wäre, dass die körperlichen Unterschiede einfach von einer 15-Jährigen zu einer 25-Jährigen bei den Frauen nicht ganz so groß sind wie bei den Männern. Ja, da hast du teilweise auch schon große 15-Jährige, aber die sind einfach körperlich noch nicht, bei Weib noch nicht ausgereift. Ja. Und da geht es vielleicht eher, aber die haben auch mutig gespielt, jetzt mal abgesehen von den technischen und körperlichen Voraussetzungen, auch mutig gespielt. Und wir schauen ja auch immer in die Zukunft und da hat man schon gesehen, so 3, 4, 5, die jetzt in den nächsten Jahren dann auch in die Nationalmannschaft reinkommen können, sind schon da. Und das ist auch eine gute Erkenntnis.
Ja, und die haben nicht nur mutig gespielt, sondern jetzt mal auf das ganze Team bezogen. Die haben auch wirklich das gezeigt, was ich bei den Männern halt gerade in dem Slowakei-Spiel vermisst habe. Die haben unbändigen Einsatz gezeigt. Also klar, die hatten ein bisschen viele Strafzeiten, aber das hat natürlich dafür gesorgt, dass sie in mehreren Spielen eine 3-5-Unterzahl hatten. Und da haben sie sich ja in Schüsse geworfen und alles gegeben. Und ja, wie ich eben sagte, der Deutschland-Cup ist keine WM. Aber für die Nationalmannschaft der Frauen war es natürlich auch der letzte Test vor der Olympia-Quali. Und das hast du denen halt total angemerkt, wie sehr die da sich reingeworfen haben, wie sehr die gekämpft haben. Und wer nachher die Interviews gehört hat, die haben ja auch alle gesagt, dass gerade diese Unterzahlsituation die Mannschaft nochmal richtig eng zusammengeschweißt hat. Dass er so, man kennt das ja, wenn jemand einen Schuss blockt, wie alle aufstehen von der Bande, von der Bank und von die Bande kloppen und sowas. Und das sah schon ziemlich gut aus und das sah richtig nach einem Team aus, dass sie natürlich dann alle Spiele gewonnen haben und jeweils immer nur ein Gegentor kassiert haben, hat es natürlich auch nicht ganz schlechter gemacht.
Ja, wobei es natürlich, also ich finde, als Vorbereitung für die Olympia-Quali war das optimal, auch enge Spiele zu haben und aber auch natürlich dieses Erfolgserlebnis mitzunehmen. Die beste Phase waren die letzten Minuten gegen die Slowakei, als du da 3-5 und dann 3-6 spielst und auch das ganze Halle ausflippt, weil sie der Meinung waren, es war kein Foul von Laura Kluge, die aber eindeutig natürlich den Schläger gehalten hat von der Gegenspielerin. Ja, ja, also waren 2 Minuten, dann spielst du 3-5, dann geht die Torhüterin raus und dann fightest du das da in den letzten Sekunden über die Zeit und gewinnst gegen die Slowakei mit nach keinem guten Auftritt insgesamt mit 2-1, aber das ist wahrscheinlich das, woran sich alle irgendwie jahrelang erinnern, sowohl die Spielerinnen als auch die, die im Stadion waren oder die das im Fernsehen gesehen haben. Ja. Und das auch wiederum, diese engen Spiele gewinnen zu können, auch in Unterzahl überzeugen zu können, arbeiten zu müssen für die Siege. Ich glaube, das hat für die Olympia-Quali schon mehr gebracht. Und es war auch die richtige Entscheidung, jetzt gegen Mannschaften zu spielen, wo man eher Favorit ist, die eher auf Augenhöhe sind, wo es trotzdem eng werden kann, als jetzt irgendwie gegen Finnland, Tschechien zu testen, wo du 5-10 kriegst möglicherweise. Ja, ich weiß, bei der Weltmeisterschaft waren es im Viertelfinale gegen die Tschechien nur ein Gegentor.
Ja, noch gesagt, ja, dass genau. Da schon eine Entwicklung zu sehen ist von diesen 8 Gegentoren beim Deutschland-Cup letztes Jahr zu einem 0-1 bei der WM danach.
Genau. Aber es kann auch wieder in die Richtung gehen gegen die Tschechinnen. Klar. Und insofern war das, glaube ich, schon richtig, diese Mannschaften zu nehmen. Mal ganz kurz, Ungarn ist ja auch Gegner bei der Olympia-Quali im Februar. Dazu kommt noch Österreich und ein Qualifikant. Das könnte, wenn ich es richtig sehe, auch die Slowakei sein. Also die hat noch eine Vorqualifikation im Dezember. Die IHF hat da noch nicht bekannt gegeben, wer dann wo mit dazukommt. Aber 2 Gegnerinnen stehen fest. Und Ungarn hat jetzt Deutschland eben geschlagen beim Deutschland-Cup. Davor beim Testspiel auch verloren. Also da sieht man, ja, das ist wirklich, das wird ein harter Kampf dann auch im Februar. Und dann nochmal den Test zu haben und dabei auch rauszugehen und zu sagen, wir haben sie jetzt mal geschlagen, ist, glaube ich, dann für Februar und für die Olympischen Spiele, die ja das große Ziel sind. Ja, für viele Spielerinnen ist das einfach das Highlight, das sie einmal in ihrem Leben mitnehmen können. Das war dann richtig hinsichtlich Mailand.
Und umso besser, dass du siehst, dass beide Torhüterinnen richtig gut drauf sind. Also wie gesagt, nur 3 Gegentore in 3 Spielen kassiert. Abstreiter einmal 18 von 19 gehalten, einmal 17 von 18. Dieser Hämmerle hat sogar 30 von 31 gehalten in dem einen Spiel. Also die waren beide richtig stark. Ja, sie hatten auch, wie gesagt, den Support der Vorderleute, weil, wie gesagt, viele Schüsse geblockt, viel abgeräumt, körperlich hart gespielt. Aber man muss schon sagen, auf der Torhüterposition muss sich die deutsche Mannschaft nicht so wirklich Sorgen machen.
Sollen wir in die DL schauen, was sich da getan hat?
Sehr gerne.
Gibt ein paar Transfers oder mögliche Transfers, aber der von Schütz nach Mannheim ist ja schon fix. Und jetzt auch noch Franz Rebrach nach Mannheim. Also ganz offensichtlich haben die Budget da in Mannheim und wollen mal wieder eine Mannschaft, eine Meisterschaft gewinnen.
Echt? Ich dachte, Mannheim krebst so in der Etat-Tabelle relativ weit unten rum. Das überrascht mich jetzt aber ein bisschen, muss ich sagen. Ja, also ich würde jetzt erstmal gerne über München sprechen, weil Justin Schütz ist ja auch einer, der in München war. Und das ist jetzt auch nicht der Erste, den München abgibt und sich denkt, ja, der bringt es bei uns irgendwie nicht, der muss mal woanders hin. Ja, und dann geht der ab. Und das hast du ja auch mit so einem Tiffels oder mit den Eder-Brüdern, die ja auch da mal wechseln. Gut, der eine ist jetzt wieder zurück, der Andi. Aber trotzdem finde ich, hat München in den letzten Jahren ein paar viele Spieler abgegeben, die dann woanders richtig gut wurden. Und ich frage mich ehrlich gesagt, warum? Vertraut doch mal ein bisschen länger auf die. Und jetzt braucht man sich dann nicht wundern, wenn so Leute irgendwo aufdrehen und dann eben nicht, wie es Andi Eder gemacht hat, zurück nach München gehen, sondern woanders hingehen.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass München da Justin Schütz gerne wieder zurück gehabt hätte. Aber da hätte es wahrscheinlich dann auch möglicherweise ein Wettbieten gegeben. Ich sag aber auch, klar, Tiffels, Schütz, die haben beide in München nicht so wirklich, also nicht so funktioniert, wie sie jetzt in Berlin und Köln funktionieren. Aber man muss auch sagen, Justin Schütz hat jetzt noch nie bei einem Top-Favoriten auf die Meisterschaft eine entscheidende Rolle gespielt. Vielleicht auch, weil er nicht die Chance. Köln, oder nicht? Oder? Vielleicht auch, weil er nicht die Chance dazu bekommen hat. Aber das ist auch so eine Geschichte. Er scored natürlich extrem. Kann der auch in der Mannschaft, die um die Meisterschaft spielt, dann eben diese Rolle einnehmen, vielleicht selber ein bisschen weniger scoren und andere Aufgaben erfüllen. Das ist meine Frage. Und klar, als aktuell von den Zahlen überragend Justin Schütz, auch Torschützenkönig geworden. Franz Reb auch überragend von den Zahlen her. Aber wer ist für dich aktuell Nummer 1 im deutschen Tor? Also jetzt mal Gobauer außen vor gelassen. Ist es Franz Reb?
Insgesamt, na, sehe ich immer noch Niederberger.
Genau, warum?
Weil er aus Düsseldorf kommt, oder? Was meinst du jetzt? Nein, weil er einfach der beste Torwart ist.
Ja, weil Franz Reff hat jetzt die besseren Zahlen, aber Niederberger hat das halt auch einfach auch schon über einen längeren Zeitraum bei Teams, die Meisterschaft gewonnen haben, bei Weltmeisterschaften gezeigt und Franz Reff halt noch nicht. Also ich sage überhaupt nicht, dass es kein guter Torwart ist. Und wenn ein Angebot aus, ein super Torwart, und wenn das Angebot aus Mannheim kommt, natürlich nehme ich das an. Ja, das ist dann wahrscheinlich der große Vertrag, den ich nur unterschreiben kann. Dann mache ich das auch. Aber andererseits, ja, will ich den auch mal in einem Meisterschaftsfavoritenteam sehen, wie er da dann hält und ob das über einen längeren Zeitraum auch ist. Ne? Also die Sample Size ist bei anderen Torhütern in der DL schon größer als bei Franz Reff.
Ja, und was man bei Franz Repp ja auch nicht vergessen darf, das sind, klar, überragende Leistungen. Wir haben oft schon drüber gesprochen, dass er wirklich sensationell hält. Aber er hat jetzt auch noch nicht die riesen Playoff-Karriere hingelegt, weil vergangenes Jahr, als ja Bremerhaven bekanntlich ins Finale gekommen sind, stand der Gutlewskis im Tor in den Playoffs. Und Franz Repp hat ein paar Spiele gemacht. Ich sehe hier bei Elite Prospect, sehe ich gerade 12 Playoff-Spiele in der DEL. Also da geht noch ein bisschen mehr, ehrlich gesagt. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass er das nicht kann. Wahrscheinlich kann er das sogar, aber er muss es trotzdem natürlich erstmal zeigen.
Ja, genau. Und also, dass es gute Transfers sind, überhaupt keine Frage. Aber jetzt auch nicht so, dass jetzt da Berlin zum Beispiel zittern muss mit dem Kader, den sie aktuell haben. Andererseits, wenn Mannheim jetzt so aufrüstet, muss da auch in den nächsten Jahren mal ein bisschen mehr wiederkommen. Ja, also jetzt, wenn dann Schütz und Franz mit dabei sind, so Spieler wie Gawanke, Michaelis gekommen, ein Kühnhackl davor gekommen, ein Plachter haben sie immer noch, Kelble haben sie geholt, also eine halbe Nationalmannschaft, die sie da haben.
Vorler,
also eine halbe Nationalmannschaft und entsprechend müssen da auch mal wieder die Ergebnisse dann kommen.
Vielleicht hat die das einfach zu sehr genervt, dass bei der einen WM letztens kein einziger Mannheimer dabei war und dachten sich, so geht's nicht weiter.
Wir holen uns die Nationalspieler.
Ja.
Es gibt auch einen neuen Trainer in der DL2 bei Bad Nauheim. Auch ein alter Bekannter.
Mike Pellegrims. Wie geht's?
Achso. Mike Pellegrims ist zurück.
Menschenfänger, kann man nicht anders sagen. Ne? Also, ja, war was mal ab. Also war immer hin und her zwischen Co- und Cheftrainer. Ne? Co-Trainer jahrelang in Wolfsburg und Mannheim, dann Cheftrainer in Düsseldorf, dann Co-Trainer, dann wird wieder in Düsseldorf Co-Trainer gewesen, jetzt wieder Cheftrainer. Was mal ab.
Warten wir ab. Bad Nauheim entscheidet sich für Mike Pellegrims. Ihr habt das mitbekommen. Wir haben es hier erzählt in den 10 Minuten Eishockey auch. Lange Niederlagenserie für die Nauheimer und dann auch, also nicht nur letzter, was dann blöd ist für die Pre-Playoffs, sondern für die Playdowns, sondern auch nochmal, also für die Pre-Playoffs ist auch blöd, weil du nicht reinkommst, ja, unter die ersten 10. Aber für die Playdowns vor allem, ja, der Abstand darf nicht zu groß sein. Wir kennen ja die Regel in der DL2, wenn du über 10 Punkte Abstand hast oder 10 oder mehr, dann startest du schon mit einem Defizit in eine Serie. Wenn du 20 Punkte oder mehr Rückstand hast, dann startest du sogar mit einem 0-2 Rückstand in eine Serie in den Playdowns und dann hast du natürlich noch mehr Sorgen um den Klassenerhalt.
Ja.
Champions Hockey League. Drei deutsche Mannschaften.
Heute schon,
ja, heute geht's schon weiter, ja, krass. Also wir haben heute ja schon Straubing mit dem Heimspiel gegen die ZSC Lions und Bremerhaven gegen Skellefteå und morgen dann auch noch die Eisbären Berlin gegen Sheffield. Ich würde sagen, Sheffield auf dem Papier der leichteste Gegner von den drei Mannschaften. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich denke, das ist die Mannschaft, die die Champions Hockey League am ernstesten nimmt von den drei Gegnern. Würdest du mir da widersprechen?
Ja, also erstmal vom Publikum drumherum, weil die haben die beste Zuschauerzahl, weil natürlich das vielleicht in so Ligen dann doch interessanter ist, wenn dann die großen Clubs aus der Schweiz, aus Schweden, Deutschland, Tschechien, Finnland, wo auch immer herkommen. Aber Sheffield spielt auch eine ordentliche Saison, ne? Also haben große Teams geschlagen, sind doch in der heimischen Liga oben mit dabei, obwohl sie deutlich weniger Spiele haben als Cardiff. Also wenn sie die jetzt gewinnen, die Nachholspiele, sind sie auch in der heimischen Liga Erster. Da kann auf jeden Fall was passieren, würde ich sagen. Und vor allen Dingen wird da richtig zu Sache gehen. Ne? Ich habe ja schon mal erzählt, ich war mal in Sheffield beim Eishockey, da waren 9000 Zuschauer. Das ist so eine Multifunktionsarena, allerdings eine sehr alte, aber ist ja egal, sie ist groß und da kann es laut werden. Also natürlich sind die Eisbären ganz, ganz klarer Favorit und es muss der Anspruch sein, beide Spiele klar zu gewinnen. Oder das heißt klar, aber beide Spiele zu gewinnen. Aber wer weiß denn schon, ob sie das wirklich tun. Ne? Ich bin auch mal gespannt, wie Liam Kirk da empfangen wird. Das ist ja sein alter Verein, also für ihn ein ganz besonderes Spiel. Und er ist ja so quasi der berühmteste Spieler, der je aus der Jugend rausgekommen ist. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Ob der auch seine Teamkollegen dann so darauf einstellt, hat, hey, wir fahren hier nicht irgendwie zu einem auf Deutschland übertragenen Drittligisten und fielen die mal 12-1 weg, sondern Vorsicht, Leute. Ne?
Weil man auch sagen muss, also die Eisbären hatten ja jetzt in der Champions Hockey League in der Gruppenphase eine empfindliche Niederlage gegen Fribourg. Ansonsten sind die ja einfach mega in Form. Klar, den Vereinsrekord, Sieg in Serie haben sie jetzt nicht aufgestellt. Niederlage gegen Schwenningen, aber ansonsten absolut top in Form. Jetzt auch wieder die verletzten Spieler zurück. Größtenteils. Ja,
noch eine Pause gehabt.
Genau, ne? Pause gehabt. Also da warte ich schon jetzt, dass sie auch auswärts was zeigen und dann das Rückspiel ja wieder im Wellblech verlasst. Dann eine Woche später. Und die anderen beiden deutschen Teams, Straubing und Bremerhaven, starten zu Hause. Ich würde schon sagen, also bei Straubing haben wir ja durchaus in der DEL Startprobleme gesehen, finden sich jetzt langsam. Vor der Deutschland-Cup-Pause waren sie gut unterwegs. Bremerhaven gleich von Anfang an gut angefangen. Ich bleibe trotzdem dabei. Ich kaufe das nicht mit, ja, Doppelbelastung. Ja, das sind, so viele Spiele sind das jetzt nicht mehr. Ja, klar, du hast weniger Pause vielleicht nach dem Deutschland-Cup, vor allem weniger Spielpause. Aber die anderen Mannschaften gehen ja jetzt dann auch wieder aufs Eis. Aber du hast halt jetzt nochmal zwei, also beide, Straubing und Bremerhaven, zwei richtig gute Gegner. Und ich glaube eher, das bringt dir mittelfristig, bringt dir das was, nochmal so ein Spiel auch zu haben gegen solche Mannschaften, die auch schnell spielen, die auch hart spielen, wo du weißt, okay, da kommen Teams vom Format Berlin, Mannheim, München drüber sogar.
Ja, und vor allen Dingen hatten sie ja auch den großen Vorteil schon zu Beginn der DEL-Saison, weil sie ja eben nicht nur irgendwelche Testspiele hatten wie die anderen, sondern da schon diese vier Champions-League-Spiele hatten. Und ich finde, das hast du auch gemerkt. In den ersten zwei, drei Wochen waren die halt deutlich mehr im Saft als die anderen Teams. Aber dann ging es irgendwie runter bei Straubing, gerade zu Hause. Ne? Deswegen mal sehen. Ich finde auch, dass es noch nicht mit der Belastung so ist. Ich finde, wenn die dann auch noch den Schwengler Cup gespielt haben und dann noch mehr Spiele unter der Woche stattfinden, dann wird es vielleicht irgendwann im Dezember, Januar, Februar, dann wirst du vielleicht merken bei Straubing, dass die mehr Spiele hatten als die anderen und mehr Reisen und so. Allerdings haben die auch einen sehr, sehr tiefen Kader und extra auch dafür geholt. Also theoretisch müsste man es gar nicht merken. Aber dass das jetzt die Ausrede ist, weil sie sind jetzt zu Hause nicht so gut, weil sie schon so viele Spiele hatten, das kaufe ich auch nicht, gebe ich dir recht. Aber gucken wir mal auf Zürich. Extrem starke Mannschaft, letztes Jahr Schweizer Meister, dieses Jahr schon wieder Tabellenführer, in der CHL in der Hauptrunde Zweiter geworden. Allerdings, gerade wenn wir auf die Spiele in der heimischen Liga gucken, relativ oft nur nach Verlängerung oder Penalty-Schießen gewonnen. Ne? Und das ist ja zumindest im Hinspiel jetzt nicht möglich. Das heißt, natürlich ist Zürich Favorit, aber ich würde als Straubing jetzt auch nicht zitternd aufs Eis gehen.
Auch ein paar richtig gute Kontingentspieler, also Topscorer ist Derek Grant aktuell bei den Zürchern, Jesper Froden, ein Schwede, also ein Kanadier und ein Schwede. Und dann haben sie natürlich auch Vinzenz Rohrer, auf den wir dann sicherlich aufpassen. Der hat schon wieder 7 Tore geschossen, hat der Österreicher, der gedraftet worden ist von den Montreal Canadiens. 7 Tore in der vergangenen Saison, jetzt auch schon wieder nach 17 Spielen bei 7 Toren. Ja, und Skellefteå, wir wissen, die schwedischen Teams, auch wenn da auch der Zuschauerzuspruch bei den Partien nicht so geil ist, also die einfach
Katastrophe,
die Fans,
sagst du, wie es
genau,
ist.
Genau, ja, die Fans anscheinend trotzdem einfach diesen Wettbewerb nicht so wirklich angenommen haben, sind das halt einfach die Teams, die weit kommen in diesem Wettbewerb, weil sie einfach starke Mannschaften haben. Ja. Also immer regelmäßig in den letzten Jahren dann 2-3 Mannschaften im Halbfinale gehabt aus Schweden.
Das stimmt, wobei bei Schlefte ja gerade so ein bisschen der Haussegen schief hängt, wie man so sagt. Also relativ viele Niederlagen zuletzt Trainer gefeuert, der ja Europas Trainer des Jahres vergangene Saison war. Also da ist richtiger Einschnitt. Keine Ahnung, ob da irgendwie noch was vorgefallen ist, ob es rein die sportliche Sache war, aber auf jeden Fall ist da gerade so ein bisschen Neustart in Schlefte und mal sehen, ob der gegen Bremerhaven direkt gelingt.
Gut, so viel zur Champions Hockey League. Ich wollte mal alle Spiele durchgehen, dann kannst du was dazu sagen. Tappara Tampere gegen Färjestad.
Das wollte ich nämlich erwähnen. Der zweite in Finnland gegen ein schwedisches Top-Team, was die Hauptrunde gewonnen hat. Ich glaube, das wird so vom Niveau her wahrscheinlich so das Beste der ersten K.O.-Runde, oder?
Ja, denke ich, aber schauen wir, was da sonst noch da ist. Lahti gegen Salzburg, auch das, ja, okay, da ist vielleicht Salzburg jetzt vom Spielerischen und auch insgesamt fällt vielleicht ein bisschen ab gegenüber den anderen Namen, aber dann Vecchio Lakers gegen Fribourg-Gotteron, Schweden gegen Schweiz. Dann haben wir eben zweimal die deutschen Mannschaften, Straubing gegen ZSC Lyon und Bremerhaven gegen Skellefteå. Dazu dann Berlin morgen bei Sheffield. Dann haben wir Lausanne gegen Genf, ein reines Schweizer Duell. Sparta Prag gegen Ocelaj Ricinec, ein reines tschechisches Duell. Also da ist einiges dabei in den Achtelfinals der Champions Hockey League.
Ja.
Lass uns
kurz die NHL.
Ja, würde ich sagen. Vor allem, weil es da ja ein wildes Spiel gegeben hat und nachdem du die Montreal Canadiens eigentlich schon auf den letzten Tabellenplatz geschrieben, geredet und Absteiger, was
ich gesagt.
Sonst hast, schlagen sie Buffalo mit 7-5. Und Cole Caufield hat schon 10 Tore.
Ja, den hatte ich aber gestern positiv erwähnt, weil da hatte er noch 8. Also das fand ich schon okay. Also heute Nacht wieder 2 gemacht, aber gestern Abend vielmehr. Nick Suzuki, 2+2, auch stark. Stavkovski hat zwar wieder nicht getroffen, aber zumindest 3 Vorlagen. Und auch diese Anderson-Gallagher-Dvorak-Reihe, die hat mal funktioniert. Und vor allen Dingen hat Montreal ja noch bis 10 Minuten vor Schuss zurückgelegen und dann einfach noch 3 Tore geschossen. Also jetzt kann man natürlich bei den Spielen auch über die Torhüter reden. Ich glaube, beide hatten irgendwie deutlich unter 30 sogar, ich glaube, unter 20 Torschüsse in Buffalo, machen trotzdem 5 Tore. Also beide Torhüter waren jetzt wirklich nicht ganz richtig geil in dem Spiel. Aber für Montreal natürlich trotzdem mal wichtig, mal wieder einen Sieg zu erzielen, oder?
Ja, aber bei den Torhütern noch ganz kurz. Es waren extrem viele Tore dabei, die irgendwie abgefälscht waren. Das war ja, so, also auf der einen Seite Dalin, ja, der die Scheibe da gut hinbringt. Hudson bei Montreal, der den Puck da wirklich immer schön von der blauen Linie so hinschlänzt, dass Caufield eigentlich nur noch den Schläger reinhalten muss. Also ist natürlich auch überragend gemacht. Dann haben extrem viele Tipps oder Rebounds mit dabei. Und beide Mannschaften auch defensiv nicht so richtig stark. Bei Caufield, der ist jetzt... also wenn man es hochrechnet, hätte der irgendwie gut 60 Tore, ich glaube 68 würde er machen. Das wäre ein Franchise-Rekord bei den Montreal Canadiens. Und das hat mich dann schon so ein bisschen gewundert, dass in dieser storied Franchise halt nie jemand mehr als 60 Tore gemacht hat in einer Saison. Guy Lafleur ist da eigentlich ja auf den ersten 6 Plätzen ist 5-mal Guy Lafleur, 1-mal Steve Schutt und dann auf 7 kommt übrigens Stéphane Richer, den kennst du aus Berlin. Nee, ist ein anderer Stéphane Richer, aber der hat mal für die Montreal Canadiens 51 Tore gemacht, aber noch nie jemand mehr als 60. Lafleur ist vorne mit 60, auch damals schon 78 oder 80 Spiele.
Cole Caufield, das wollte ich nämlich gerade sagen, genau. Das waren natürlich auch nicht die klassischen 82er, wie wir sie heute haben. Ne? Also Lafleur hat in seiner kompletten Karriere nur ein paar Mal 80 Spiele gemacht, auch mal deutlich drunter mit Verletzungen und sowas. Ja. Aber ich gebe dir trotzdem recht.
Also hätte man schon gesagt, ja, so Richtung 70 hat da schon mal einer getroffen, oder bei dieser, vor allem, weil die auch in Phase ja, in den 70er Jahren alles...
Ja, gar nicht so oft, ne?
Also, ja, stimmt. Ja, aber trotzdem. Ja. Also, dass Cole Caufield jetzt, gut, dauert auch noch ein bisschen, ja, bis er das wirklich gebrochen hat, ja. Aber dass ja. Die 61 reichen, um bei den Canadiens dann All-Time Torschützenkönig, Top-Torschützenkönig zu sein in einer Saison, hat mich ein bisschen überrascht.
Ja, okay. Ja, was sagen wir denn zu Peterka? Schon wieder getroffen? 7 ja. Tore, 7 Vorlagen jetzt, richtig gut drauf. Und vor allen Dingen haben wir, ich glaube, das ist zum ersten Mal so, 3 Deutsche aktuell unter den Top 44. Also 44 ist keine super Zahl, wisst ihr auch. Würde man eigentlich sonst 50 sagen, aber Peterka steht halt auf 44 und Stützle steht sogar Top 15 und 3, was ist der, 20 oder so? Also 3 Deutsche unter den besten, sagen wir jetzt trotzdem mal 50 Scorern der Liga, das ist schon beeindruckend.
Ja, bei Dreisattel wissen wir es, dass er da regelmäßig da ist. Stützle haben wir auch schon thematisiert in den letzten Wochen, dass der wirklich sehr, sehr gut scored und aktuell die 100 Punkte pulverisieren würde und auch da natürlich eine klare Bestmarke aufstellen würde, wenn er so weitermacht. Und Peterka auch da nochmal einen Schritt nach vorne, ein klarer Schritt nach vorne, den er letztes Jahr auch schon gemacht hat. Ich finde, er spielt natürlich auch eine super Reihe mit Tuck und mit Thompson. Also das ist einfach die Top-Reihe.
Plus Überzahl.
Ne? Genau, plus Überzahl. Also er hat auch die Situation, aber du kommst da nicht einfach so rein. Ne? Sagst du, probier mal den Petarka dann da im Powerplay aus, ob der was kann. Sondern der spielt halt da, weil er was kann, ne? Weil er einen guten Schuss hat. Und auch Tempo, also in dem Fall hat er jetzt wirklich über sein Tempo bei dem Tor geregelt außen rumgegangen. Richtig schnell, richtig guter Schuss. Ja, und auch da einfach nochmal einen Schritt nach vorne im Vergleich zur vergangenen Saison. Und absolut, noch eine Regelsache, auch ganz interessant, ne, am Ende beim Siegtor der Canadiens von Caulfield, das wurde ja gechallenged, weil die Sabres gesagt haben, das war ein Handpass vorher. Und dann, wenn es einen Handpass gibt, also in der offensiven Zone ist ja kein Handpass erlaubt, ja, dann ist das ein Missed Game Stoppage und das kannst du challengen, weil es im Video relativ klar nachweisbar ist jetzt die Scheibe von der Hand von der Freien zum Mitspieler gegangen. Sie haben es aber dann aufgelöst und haben auch gezeigt, dass es eben von der Hand am Schläger abgefälscht war, also eher Deflection und kein Handpass. Aber auch da nochmal interessante Regelfrage, habe ich auch noch nicht so oft gesehen, dass eben Handpass gechallenged worden ist nach dem Tor.
Ja.
Und dann gibt es noch eine Geschichte aus dem, ja, im weitesten Sinne deutschen Eishockey. Da fängt er schon zu schmunzeln.
Im weitesten Sinne, näher geht's doch gar nicht. Ja. Nee, es gibt mal wieder ein schönes Anekdötchen mit unserem lieben Freund Michael P. Punkt. Andere nennen ihn Ponomarev. Also ihr wisst ja, der hat hier in Düsseldorf einen Riesenjob gemacht und ist dann völlig zu Unrecht, muss er den Verein verlassen. Nee, jetzt mal die schlechten Scherze beiseite. Also ihr wisst ja, der ist vor ungefähr 10 Jahren bei der DEG eingestiegen, hat auch ganz gut Geld in die DEG reingesteckt, irgendwie 338.000 Euro gibt es zum Darlehen, was er damals der DEG gegeben hat. Dann gab es Ärger, weil er anscheinend nicht alles bezahlt hat, was er versprochen hat, ist dann rausgedrängt worden aus dem Verein und vor einem Jahr, anderthalb Jahren, tauchte er auf einmal wieder auf der Düsseldorfer Eishockeybühne, denn er verklagte die DEG und wollte Geld aus diesem Darlehen zurückhaben. Jetzt war aber die Sache, ich war damals bei dem Prozess und da präsentierte dann der Anwalt der DEG einen Rangrücktritt, einen qualifizierten Rangrücktritt, um das ganz vereinfacht zu erzählen. Wenn ich dir Geld leihe, Herr Fetzer, und du hast aber auch noch für vielen anderen Leuten Außenstände und ich habe einen Rangrücktritt unterschrieben, bedeutet das, dass ich mein Geld erst zurückkriege, wenn du alle anderen ausgezahlt hast. Und weil die DEG natürlich, wie jeder deutsche Eishockeyverein, keinen Gewinn macht, also sagen wir mal, fast jeder deutsche Eishockeyverein keinen Gewinn macht und auch nichts ausschüttet an die Leute, denen sie Geld schuldet, ist Ponomarev natürlich nicht der allererste auf der Liste, der etwas bekommt. Das war also eigentlich völlig klar. Ja, sie schulden ihm Geld, aber nein, sie müssen ihm es nicht zurückgeben wegen dieses Rangrücktritts. Und was hat dann der Anwalt von Herrn Ponomarev gesagt? Den Rangrücktritt hat mein Mandant nie unterschrieben. Die Unterschrift ist nicht seine. Und alle dachten, du willst verarschen, also wirft der gerade die DEG vor, dass sie seine Unterschrift gefälscht hat oder was. Und dann ist halt ein Sachverständiger eingesetzt worden und der Sachverständige festgestellt, doch, das ist zu 95% die Unterschrift von Herrn Ponomarev. Er kriegt nichts und dann hat er dagegen aber nochmal Einspruch eingelegt oder Berufung, ist in die Berufung gegangen und die wurde vergangene Woche dann abgelehnt. Also ganz klar ist, diese Unterschrift war von Ponomarev. Er hat den Rangrücktritt unterschrieben. Er bekommt kein Geld zurück. Aber das ist doch schön, dass im deutschen Eishockey über die Echtheit von Unterschriften unter Verträgen gemeckert wird und ein Sachverständiger vom damals glaube ich Landesgericht Düsseldorf muss dann prüfen, ob die Unterschrift echt war. Und sie war echt.
Komplett ungefälscht, aber heute deutlich länger die 10 Minuten Eishockey. Sehr schöne Geschichte. Und jetzt Herr Schwickerath. Rangrücktritt von dir, hä? Schnauze.
Ja, ich trete hiermit zurück von diesem heutigen Podcast.